Ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass 2014 eine erste Version dieser Ausstellung schon erstellt wurde. Und wir haben jetzt die Ausstellung um ein paar Tafeln erweitert. Also sie hatte anfangs 20 Tafeln, jetzt 24 Tafeln. Und vor allen Dingen auch aktualisiert, weil eben in den letzten 4 bis 5 Jahren doch nochmal einiges dazugekommen ist. Naja, es gibt sozusagen viele Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass wir uns als Forum Kritisch-Rechts-Extremismus-Forschung schon lange mit der Extremismustheorie beschäftigen, also einen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet, dazu auch Tagungen veranstaltet haben und Sammelbände rausgebracht haben. Und diese ja doch sehr fragwürdige Extremismustheorie ist ja zugleich die Arbeitsgrundlage des Verfassungsschutzes. Also dessen Aufgabe ist ja nach Selbstbeschreibung ist, extremistische Bestrebungen in der Gesellschaft zu beobachten und zu bekämpfen. Was nämlich dann in der Folge ja auch heißt, dass zum Beispiel Alltagsrassismus oder menschenfeindliche Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft eben keine Rolle für diese Behörde spielen sozusagen. Also das war sozusagen der eine Schwerpunkt, dass man darauf gucken wollte. Und der andere Grund war natürlich die Selbstenttarnung des sogenannten NSU im Jahr 2011 und damit verbunden dann die ganzen Aufdeckungen der Verstrickungen der sogenannten Sicherheitsbehörden und besonders auch ihrer V-Leute in diesen NSU-Komplex. Damals, 2011, war ja die Kritik am Verfassungsschutz sehr stark, also bis hinein in konservative Kreise wurde sogar die Auflösung der Behörde gefordert. Und damals war eben auch viel von diesem Versagen der Behörde die Rede und der Verfassungsschutz hätte es durch fehlerhaftes Verhalten eben nicht geschafft, seiner Aufgabe als Frühwarnsystem gerecht zu werden und diese Morde des NSU zu verhindern. Und bei näherer Betrachtung aber zeigt sich eben, dass der Verfassungsschutz ja nicht bloß versagt hat, sondern dass er auch großen Anteil hatte an der Herausbildung dieser rechtsterroristischen Netzwerke und dass er auch großen Anteil daran hatte, dass sie nicht früher aufgedeckt und gestoppt werden konnten. Und daher war es unsere Motivation zu zeigen, dass dieses Versagen eben System hat, wie der Name der Ausstellung schon darauf anspielt und dass es eben nicht einzelne Verfehlungen sind, sondern dass sozusagen dieses Versagen in der Struktur des Verfassungsschutzes, also in seiner Geschichte, seiner ideologischen Ausrichtung und eben auch in seiner undemokratischen Arbeitsweise bereits angelegt ist. Und da der Verfassungsschutz auch, und das war sozusagen noch ein dritter Grund, selber in dieser Zeit anfing, so ein bisschen so eine Imagekampagne zu betreiben und Ausstellungen über seine Arbeit zum Beispiel in Rathäuser zu bringen, waren wir der Meinung, dass man da einen Gegenpol bilden müsste.
In dieser Ausstellung widmet ihr euch dem Verfassungsschutz, du hast es schon angesprochen, auch auf einer historischen Ebene. Wie beschreibt ihr denn die Entstehung dieser Institution, die Geschichte?
Naja, da fangen wir halt sozusagen ganz früh an, bei seiner Gründung 1950, wenn ich mich jetzt nicht irre, als Verfassungsschutz, also als eine Behörde, die die verfassungsfeindlichen Bestrebungen in der Bundesrepublik beobachten soll. Und wenn man sich das anguckt, wird halt schnell deutlich, und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man sich mit dem Verfassungsschutz beschäftigt, dass er eben ein Produkt des Kalten Krieges ist. Also dass sozusagen eine, ja, ich nenne es jetzt mal antikommunistische Ideologie, da sehr vorherrschend war und er von Anfang an viel mehr den Blick sozusagen auf die linke Opposition gerichtet hat und auf linke, kommunistische oder sogenannte linksextreme Bestrebungen in der Gesellschaft. Und das verwundert einen dann auch nicht, wenn man sich die Kontinuitäten anguckt von Personen, die in der NS-Zeit eben auch sehr aktiv waren, die dann später sozusagen eine neue politische Heimat im Verfassungsschutz gefunden haben, was jetzt, wie wir wissen, keineswegs auf den Verfassungsschutz beschränkt ist, sondern in vielen deutschen Behörden ja der Fall war. Aber es gab auf jeden Fall in der Anfangszeit, es gibt da Studien zu, dass sozusagen jeder 10. Mitarbeiter oder jede 10. Mitarbeiterin auf irgendeine Art und Weise eine NS-Vergangenheit hatte. Und damit begonnen sozusagen kann man auch eine Kontinuität im Verfassungsschutz der Bundesrepublik feststellen, was seine Arbeitsschwerpunkte waren und wie er eben als politische Behörde vor allen Dingen auch immer ja einen Kampf geführt hat, sage ich mal, gegen die linke Opposition.
Wie kann man denn genau das, eben diese Verwurzelung im Kalten Krieg, ideologisch zusammenbringen, eben mit dieser Extremismustheorie, die quasi die Grundlage der Arbeit des Verfassungsschutzes ist?
Die Extremismustheorie, die gab es natürlich damals auch schon, die hat aber ja mit der Zeit und auch in den letzten, ich weiß jetzt nicht, 10, 20 Jahren noch mal mehr an Bedeutung gewonnen, deswegen weiß ich gar nicht, ob man die unbedingt aus der Geschichte herausnehmen sollte, aber wichtig ist es eben, diese Grundlage sich kritisch anzugucken. weil, wie ich gerade eben schon erwähnt hatte, da ja diese Vorstellung vorherrscht, dass es diese demokratische Mitte sozusagen gibt und dann gibt es die extremistischen Ränder, also in Verfassungsschutzberichten ist es dann ja immer Rechtsextremismus, Linksextremismus, dann gibt es noch den sogenannten Ausländerextremismus und religiösen Extremismus. Wo eben diese Vorstellung ist, also dann ist ja auch immer mit diesem Hufeisenbild, dass sich diese extremistischen Ränder irgendwann dann auch wieder treffen in ihrer Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und wie ich schon erwähnt habe, ist sozusagen das eine große Problem, dass der Extremismus der Mitte, wenn man ihn so nennen möchte, dadurch komplett außer Acht gerät. Und das merkt man ja auch daran, wenn man sich diese Verfassungsschutzberichte durchliest. Also im Falle Sachsens wird dann ein Unterschied gemacht, zum Beispiel bei Pegida oder den rassistischen Protesten gegen Geflüchtete, die es die letzten Jahre gab, ob diese nur asylkritisch seien. Also da wurde tatsächlich diese schreckliche Begriffsbildung übernommen oder ob sie asylfeindlich seien. Und solange sie nur asylkritisch seien, aber sich von rechtsextrem distanzieren würden, gäbe es keinen Beobachtungsgrund, wo sozusagen das genuin rassistisch in diesen Protesten schon ausgeblendet wird. Ein weiterer Kritikpunkt an dieser Extremismustheorie ist natürlich, dass da Demokratie und auch die Verfassung als etwas sehr Statisches aufgefasst wird, was sozusagen unveränderbar sei. Und das ist quasi auch per se eigentlich eine sehr undemokratische Perspektive darauf, weil Gesellschaften ja gerade davon leben, dass es ein Aushandlungsprozess ist, auf was für Werten so eine Gesellschaft basiert. Und dass diese Werte veränderbar sind und auch, dass sozusagen die Verfassung auch etwas Veränderbares ist. Das heißt, wenn man sie als etwas Statisches auffasst, ist das natürlich immer gegen emanzipatorische Bestrebungen gerichtet. Und gleichzeitig wird aber auch dabei verkannt, das sehen wir ja gerade in dieser Rechtsverschiebung, die wir in Deutschland erleben in den letzten Jahren, dass eben auch ganz grundsätzliche Grund- und Menschenrechte ja zur Disposition stehen. Und solange dies aber sozusagen aus der demokratischen Mitte heraus passiert oder gefordert wird, wird dies nicht als extremistisch angesehen.
Der Verfassungsschutz als ein Geheimdienst, als eine politische Behörde, die ja auch nur sehr eingeschränkt kontrolliert werden kann über das Parlament. Wie kommt denn diese Konstruktion zustande?
Da muss man sozusagen die Leute fragen, die ihn ins Leben gerufen haben. An sich ist natürlich die Idee, dass ein Geheimdienst, dessen sozusagen ganz eigenes Wesen ja drin besteht, nicht kontrollierbar zu sein, eines der wichtigen Bereiche der Gesellschaft, nämlich politische Willensbildung und sozusagen demokratischen Aushandlungsprozess beobachtet, ist natürlich eigentlich in sich ein Widerspruch. Und man merkt das auch so ein bisschen schon an der Namensgebung mit Verfassungsschutz. Also da war es sozusagen den Leuten, die ihn ins Leben gerufen haben, auch wichtig, gleich schon bei diesem Namen, dass er eben nicht in einer Kontinuität gesehen wird, wie eben mit der geheimen Staatspolizei, also der Gestapo. Und deswegen hat man sich eben für diesen Namen entschieden, dass da die Verfassung geschützt werden soll und nicht der Staat geschützt werden soll. Aber ich denke, dass allein schon die Namensgebung dafür spricht, dass man sich sozusagen dieses Widerspruchs auf jeden Fall bewusst war, dass ein Geheimdienst eigentlich nicht diese Aufgabe übernehmen kann.
Du hast es auch schon angesprochen, dass der Verfassungsschutz auch seit einigen Jahren versucht, quasi verändert aufzutreten. Dazu gehört auch Bildungsarbeit. Wie sieht die genau aus?
Die gibt es auf sehr verschiedenen Ebenen. Also was ja vor ein paar Jahren auch mal die größere Runde gemacht hat, waren diese Comics Andi, die er rausgebracht hat, wo für sehr junge Menschen mit so einer Zeichentrickfigur dargestellt werden sollte, was überhaupt Extremismus ist, also von allen Seiten und warum das gefährlich ist. Das ist sozusagen ein Punkt. Zum anderen betreibt er eben, was ich schon genannt habe, selber so eine PR-Arbeit, also im eigenen Sinne, dass er sich eben präsentiert als eine neutrale Behörde, die quasi im Dienste der Demokratie seine Bürger und Bürgerinnen überwacht, dass sie diese Demokratie nicht bekämpfen. Gleichzeitig merkt man aber auch, dass er halt versucht, Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs zu nehmen, indem er eben also auch wirklich versucht, an die Unis zu gehen oder an Berufsschulen oder ähnliches und dort Veranstaltungen macht oder dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Verfassungsschutzes probieren, auf Podium zu sitzen und mitzudiskutieren. Und da ist eben immer dieses große Problem, dass er sich als diese neutrale Behörde darstellt, was der Verfassungsschutz nicht ist und auch gar nicht sein kann, weil er eben eine staatliche Behörde ist, die da auch einen gewissen Auftrag hat und dass er keineswegs neutral ist. Und das hängt dann auch wieder mit dieser Extremismustheorie zusammen. Das sieht man ja allein schon wenn man sich auch gewisse Personalitäten anguckt. Also man kann jetzt an den letzten großen Skandal mit Hans-Georg Maaßen denken, der irgendwann mit seinen rechten Verschwörungstheorien und seiner Deutung der Geschehnisse von den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz dann irgendwann untragbar geworden war, aber davor ja auch einige Zeit als Präsident des Bundesverfassungsschutzes sehr großen Einfluss auf die Arbeit der Behörde hatte. Und wenn man dann wieder nach Sachsen guckt mit dem sächsischen Verfassungsschutzpräsidenten Gordon Meyer-Plath, wenn man sich dessen Historie anguckt, der ist ein alter Herr einer Burschenschaft, die bis 2011 im Dachverband Deutsche Burschenschaft organisiert war. Und dieser Dachverband hat es als erklärtes Ziel, das Deutsche Reich wiederherzustellen. Und das gilt dann nicht als extremistisch, aber wenn so ein Mensch an der Spitze des sächsischen Verfassungsschutzes sitzt, muss man sich, glaube ich, keine Illusionen machen, wie die politische Arbeit aussieht.
Wenn man solche Kritik äußert am Verfassungsschutz, und du hast es schon angesprochen, das wird auch vermehrt getan und auch mehrstimmig getan, quasi seit 2011, seit der Selbstenttarnung des NSU. Wie würdest du denn sagen, sind die Reaktionen, die Resonanzen auf diese Kritiken?
Naja, was sich seit dem NSU-Skandal verändert hat, in meiner Wahrnehmung, ist, dass die Kritik eigentlich nicht mehr hörbar ist. Also es ist tatsächlich so, dass nach der Selbstenttarnung des NSU und dann eben den ganzen Verstrickungen der Verfassungsschutzämter in diesem Bereich, und also man muss das ja auch, wenn es, glaube ich, den meisten Hörerinnen und Hörern klar ist, immer wieder betonen, dass tatsächlich Hunderttausende Euro und D-Mark in den Aufbau dieser rechtsterroristischen Strukturen geflossen sind. Und man darf auch nie vergessen, dieses Verbotsverfahren der NPD 2003, wo es den Richterspruch gab, dass das nicht durchgeführt werden kann, das Verbotsverfahren wegen fehlender Staatsferne. Das ist ein Zitat der NPD, weil sie zu sehr durchsetzt ist mit vom Staat bezahlten V-Leuten. Und dementsprechend war damals die Kritik sehr groß. Wie gesagt, bis hinein in konservative Kreise, in der FAZ, überall wurde die Auflösung des Verfassungsschutzes gefordert. Und diese Kritik ist jetzt verstummt. Und stattdessen wurden die Kompetenzen erweitert. Die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurde enorm aufgestockt. Und ja, bis auf die kleine Teile der Opposition ist sozusagen diese Forderung tatsächlich nach Abschaffung des Verfassungsschutzes eigentlich nicht mehr präsent. Und es ist mittlerweile halt wieder auf diesen Stand von, ja, man weiß, da gibt es viele Verfehlungen und man müsste vielleicht ein bisschen mehr demokratische Kontrolle einrichten, was aber ja auch alles nicht passiert ist. Also meine oder unsere Wahrnehmung ist auf jeden Fall, dass diese Zeit, wo es auch mal die Hoffnung gab, dass die Kritik so ein Ausmaß annimmt, dass man an dieser Behörde tatsächlich etwas, zumindest etwas grundlegend ändern könnte, wenn nicht sogar es eine breite Mehrheit findet, diese politische Behörde abzuschaffen, dass diese Zeit nun wieder vorbei ist, was dann wiederum erstaunlich ist, wenn man sich eben genau solche Geschichten wie Hans-Georg Maaßen oder Ähnliches anguckt. Also diese Verfehlung oder dieses Versagen mit Systemen geht ja weiter. Also das haben wir auch in der Aktualisierung unserer Ausstellung gemerkt. Das ist ja doch ein sehr langwieriger Prozess, bis man diese Texte erstellt hat und dann mit dem Layout, und eigentlich hätten wir jeden zweiten Monat eine neue Tafel erstellen können.
Und das letzte Kapitel eurer Ausstellung zum Verfassungsschutz ist der Frage gewidmet, wie weiter mit dem Verfassungsschutz, welche Perspektiven werden dort diskutiert?
Ja, zum einen ist es sozusagen ein bisschen ein Überblick, wie die Diskussion dann gelaufen ist und welche Perspektiven es gibt. Und wie schon erwähnt, dass die Antwort der Regierung auf diese ganzen Skandale eben war, die Kompetenzen zu erweitern des Verfassungsschutzes und ihn personell und finanziell enorm zu stärken. Dann werden sozusagen die Perspektiven der Parteien oder der oppositionellen Parteien dargestellt. Die Linkspartei fordert halt weiterhin seine Abschaffung. Teile der Grünen fordern das auch weiterhin. Und dann geht es aber eben darum, wenn man sozusagen mit der großen Forderung Verfassungsschutz abschaffen vielleicht nicht weiterkommt, was es denn für alternative Ideen gibt. Also es ist ja auch so, dass wir jetzt sozusagen auch gar nicht leugnen, dass es Gruppenbewegungen gibt, die tatsächlich sozusagen eine Gefahr darstellen, wo es Möglichkeiten geben sollte, diese Gruppen zu überwachen und zu sehen, wann die wirklich zum Beispiel gewalttätig werden, um theoretisch sowas wie einen neuen NSU zu verhindern. Aber dafür gibt es Polizeibehörden, die so eine Arbeit auch machen. Und wenn es darum diesen demokratischen und gesellschaftlichen Diskurs geht und wie so etwas wie eine freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgehandelt oder auch verändert wird, dass es dafür halt so eine Behörde wie einen Geheimdienst auf jeden Fall nicht braucht, sondern dass sie vielmehr eine Gefahr für diesen demokratischen Diskurs darstellt Und zum Beispiel in Thüringen ist ja auch als sozusagen eine Folge dieser Verstrickung des Verfassungsschutzes in den NSU-Komplex dann dieses Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft entstanden, was auch die Idee hat, eben eine nichtstaatliche Dokumentations- und Forschungsstelle zu schaffen, die eben auch sozusagen Entwicklungen im politischen Bereich von Gruppenbewegungen, die zum Beispiel gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vertreten oder Ähnliches, die zu beobachten, aber das eben nicht aus einer staatlichen und damit ja auch immer schon politisch gefärbten Perspektive heraus.